der erste Satz, an den ich mich so bewusst erinnern kann. Und dann über die Jahre gab es natürlich immer wieder Sätze, mit denen sich, glaube ich, viele Adoptierte konfrontiert sehen, wie zum Beispiel auch Sachen wie, wie viel hast du denn gekostet? Oder das sind ja gar nicht deine echten Eltern. Oder deine echten Eltern wollten dich nicht und die wollten dich jetzt nur, weil sie selber keine Kinder bekommen konnten. Also sowas erlebt man schon manchmal.
Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Katharina Schmidt. Aufgewachsen ist sie mit einem jüngeren Bruder in einem 150-Seelendorf bei Eichstätt. Dort weiß jeder, dass die beiden Kinder adoptiert sind. Und auch Katharina erfährt's früh, stellt ihren Eltern aber schon als Kind viele Fragen. Und obwohl sie wohlbehütet aufwächst, fühlt sie immer eine innere Zerrissenheit und eine Sehnsucht nach Identität. Als Teenager beginnt sie die Suche nach ihren Eltern und irgendwann, viele Jahre später, sie hat selbst schon eine Tochter, erhält sie von ihrer leiblichen Mutter endlich Antwort. Ich bin sehr gespannt, was sich dadurch im Leben verändert hat. Erstmal herzlich willkommen, Frau Schmidt.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und ich freue mich, Sie kennenzulernen, Frau Schmidt. Ich habe gerade gesagt, Sie sind wohlbehütet aufgewachsen. Ist das so richtig?
Ja, ich denke, dass jeder so seine Auf und Abs hat in der Kindheit. Aber wenn ich so zurückdenke an mein Aufwachsen, habe ich sehr, sehr viele schöne Bilder in meinem Kopf und habe mich auf jeden Fall immer sehr behütet gefühlt, sehr geliebt gefühlt auch von meinen Eltern. Und ja, ab dem Moment, wo ich bei ihnen war, konnte ich eigentlich auch erst so richtig in diesem Leben ankommen, denke ich, weil ich dann einfach sicher war zum ersten Mal.
Und wenn ich mir so Ihre Umgebung vorstelle, also meine Schwester wohnt aktuell in einem Ort mit 60 Einwohnerinnen und Einwohnern. Sie sind aufgewachsen in einem Dorf mit 150, aber das klingt doch für ein Kind auch erstmal ganz idyllisch, oder? Überschaubar.
Ja, absolut. Es war wirklich sehr, sehr schön. Wir waren wild and free. Wir konnten da einfach rennen und draußen sein. Und es war natürlich auch noch eine andere Zeit vor fast 40 Jahren. Aber es war wirklich sehr schön. Es kannte einfach jeder jeden. Es waren alle immer sehr lieb zueinander. Also nicht so, wie man sich das vorstellt, dass es da irgendwelche Rivalitäten gibt oder jemand schlecht über jemand redet in so kleinen Dörfern. So war das bei uns überhaupt nicht. Ich habe mich da immer von allen ja sehr gemocht gefühlt und sehr gesehen gefühlt und es war sehr, sehr schön dort.
Wie früh war Ihnen denn dann bewusst, dass Sie adoptiert sind?
Also bewusst war mir das eigentlich schon immer. Als Adoptierte ist man ja anwesend, wenn das Ganze passiert, auch wenn man noch sehr klein ist oder noch ein Säugling ist. Die Sachen speichern sich ja trotzdem in einem ab und meine Eltern haben uns das auch sehr, sehr früh erzählt. Ich kann mich nicht direkt an das Gespräch erinnern, aber ich weiß, dass ich es immer wusste und es war meinen Eltern auch sehr, sehr wichtig, dass wir das auch wissen, auch vor allem bevor wir dann in den Kindergarten gegangen sind, damit wir das eben nicht von irgendjemand anderem plötzlich erfahren. Und da bin ich Ihnen auch bis heute sehr, sehr dankbar.
Ihre Adoptivmutter hatte ja einige Jahre zuvor eine Krebserkrankung und konnte deswegen auch keine Kinder bekommen. Nun haben Sie ja gerade auch erzählt, in dem Dorf, da ist man sehr gut miteinander umgegangen. Ne? Sie hatten irgendwie nicht das Gefühl, dass da gegeneinander war, also wie man sich das manchmal auch vorstellt in kleinen Dörfern. Würden Sie sagen, auch so im Rückblick, haben sich die Leute um Sie herum denn gefreut, auch für Ihre Mutter, dass es über den Weg der Adoption dann noch geklappt hat mit dem Kinderwunsch?
Die haben sich sehr gefreut. Ja. Also meine Mama hat oft erzählt, dass einfach alle eigentlich mehr oder weniger mit auf das Kind gewartet haben sozusagen. Also da war eine sehr, sehr große Freude. Und ja, wie gesagt, wir sind auch alle beide ganz wunderbar aufgenommen worden. Und da hat sich jeder gefreut.
Und wenn Sie sagen, ja, Sie haben das gespürt, auch von Anfang an, das ist so. Und gleichzeitig haben Sie das nicht vollumfänglich verstanden. Wenn Sie so an die Schulzeit denken oder an das Miteinander mit Gleichaltrigen, war das denn ein Thema? Kamen da ab und zu Sätze, die Sie registriert haben?
Also an den ersten bewussten Satz oder der erste Satz, an den ich mich bewusst erinnere, das war in der Schulzeit. Das war im Gymnasium, ich denke so fünfte Klasse vielleicht. Da kam tatsächlich zum ersten Mal so ein direkter Satz zu mir. Das war auf der Schultoilette, wo ein Mädchen mich fragte, wie es denn so sei, adoptiert zu sein. Und in dem Moment war ich einfach erstmal natürlich, wusste ich überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte. Und gleichzeitig bin ich jetzt im Rückblick auch so dankbar, dass ich es einfach auch wirklich wusste. Aber das war so der erste Satz, an den ich mich so bewusst erinnern kann. Und dann über die Jahre gab es natürlich immer wieder Sätze, mit denen sich, glaube ich, viele Adoptierte konfrontiert sehen, wie zum Beispiel auch Sachen wie, wie viel hast du denn gekostet? Oder das sind ja gar nicht deine echten Eltern. Oder deine echten Eltern wollten dich nicht und die wollten dich jetzt nur, weil sie selber keine Kinder bekommen konnten. Also sowas erlebt man schon manchmal. Aber das war tatsächlich in meiner Erinnerung erst später, als ich schon ein bisschen älter war.
Aber selbst wenn Sie in der fünften, sechsten, siebten Klasse waren, waren Sie ja immer noch jung, ne? Was hat das denn hinterlassen, diese Sätze zu hören?
Ja, das hat manchmal so diesen tief verankerten Glaubenssätzen in mir natürlich auch eine Bestätigung gegeben irgendwo, ja, weil ich natürlich mich manchmal einsam gefühlt habe, mich manchmal nicht richtig zugehörig gefühlt habe, manchmal nicht genau wusste, wer ich eigentlich bin und was da eigentlich alles los ist. Und ich hatte immer diese tiefe Sehnsucht in mir, die ich nicht greifen konnte und die auch sonst niemand so richtig verstehen konnte. Und da hat mich das natürlich auch ein bisschen bestätigt, auch dieses Gefühl von, mit mir stimmt irgendwas nicht oder ich bin nicht richtig oder gut genug gewesen, sonst hätte man mich ja nicht weggegeben.
Wenn Sie so sagen, Sie hatten dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein oder verlassen worden zu sein, sag ich jetzt so mit meinen Worten. Das ist ja schon was Tiefgehendes. Das ist ja vielleicht auch was Verstörendes. Haben Sie da mit Ihren Adoptiveltern denn dann darüber geredet? Hatten Sie Freundinnen, mit denen Sie sich austauschen konnten? Was haben Sie mit diesen Gefühlen gemacht in dieser Zeit?
Also das, was ich am häufigsten gemacht habe, war Gedichte zu schreiben. Das hat mir unglaublich geholfen, meine Gefühle einfach zu verbalisieren und sie aufzuschreiben. Das hat mich auch, glaube ich, ein paar Mal wirklich gerettet. Ansonsten habe ich schon immer wieder versucht, mit meinen Eltern zu sprechen. Aber das Thema Adoption war nicht so präsent bei uns zu Hause. Also wie gesagt, wir wussten, dass wir adoptiert sind, aber wirklich weitergehend darüber gesprochen wurde kaum, weil das natürlich auch damals noch nicht so begleitet wurde und meine Eltern auch gar nicht wussten, dass das irgendwie wichtig gewesen wäre, da auch nochmal das zu begleiten, Biografiearbeit zu machen und so weiter. Und ich habe immer wieder die Themen angesprochen, habe Sachen gefragt und bei meinen Eltern hat das Angst, glaube ich, ausgelöst, weil die wollten mich natürlich ja nicht verlieren und deswegen habe ich dann manchmal auch nichts mehr gesagt. Und bei Freunden war es so, ja, ich hatte natürlich Freundinnen, mit denen ich mich austauschen konnte, aber ich hatte keine Freunde oder Bekannte in meinem direkten Umkreis, die selbst auch adoptiert sind. Und das hat es auch manchmal schwierig gemacht, weil man es halt nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, was es bedeutet oder was es auch in einem auslöst, wenn man es halt nicht selbst erlebt hat.
Wenn Sie sagen, Sie haben Fragen gestellt, haben Sie das so auch als Leerstelle empfunden, nicht zu wissen, was eigentlich damals war? Und gingen die Fragen dann auch in die Richtung, was wisst ihr denn? Was war denn da? Was ist denn mit meiner leiblichen Mutter gewesen? Waren das die Fragen oder welche Fragen hatten Sie dann?
Ja, also als ich ganz klein war, war eher sehr viel Angst in mir. Also ich hatte auch immer Sorge, dass meine leibliche Mutter kommen könnte und mich wieder mitnimmt. Da war ich aber noch ganz klein. Da war das wirklich meine Phase, wo ich auch kaum schlafen konnte, weil mich das so beschäftigt hat und ich das einfach nicht verstehen konnte, warum sie eigentlich nicht da ist. Und dann gleichzeitig die Angst, dass sie ja kommen könnte und mich mitnehmen könnte. Und später waren das schon so Fragen wie, was ist denn da genau gewesen? Warum konnte ich denn nicht bei meiner leiblichen Mutter bleiben? Wo ist sie denn jetzt? Wie heißt sie denn? Wie alt war sie? All diese Fragen. Und zu Beginn haben meine Eltern mir sehr, sehr wenig erzählt, haben auch gesagt, dass sie kaum was wissen. Später hat sich dann rausgestellt, dass da doch ein paar mehr Informationen auch in der Akte waren und so weiter. weil auch wenn es eine Inkognito-Adoption war, so eine geschlossene sogenannte Adoption, hat man trotzdem Informationen ja in der Akte von den notariellen Beurkundungen und so weiter. Also sie wussten den Namen, sie wussten sogar die damalige Adresse und so weiter. Mhm. Aber sie hatten natürlich Angst, was ich damit dann auch vielleicht tun würde. Mhm. Und also, weil das eben alle...
Auch Verlustängste, ne? Wenn
ja, total.
Ja. Und dass sie ihnen dann nicht alles gesagt haben, vielleicht eben auch aus Sorge, dass das irgendwas ändert so in dieser Nähe, die sie zu ihnen empfunden haben und so. Können Sie das im Nachhinein verstehen oder würden Sie sagen, ach, eigentlich hätten Sie das gleich alles auf den Tisch legen müssen?
Also ich kann es absolut verstehen, weil ich selber ja auch Mama bin und ich auch weiß, dass diese Sachen nie nur schwarz und weiß sind und dass es einfach auch schwierig ist. Und ich weiß heute auch, dass meine Eltern natürlich absolute Angst hatten, mich zu verlieren auf irgendeine Art und Weise oder wie sie auch sagen, die Bindung irgendwie darunter leiden könnte. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich heute aber auch, dass sie eigentlich die Verantwortung gehabt hätten, mir von Anfang an alles zu sagen und dass auch jeder Mensch ein Recht darauf hat, diese Dinge zu wissen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch hier, dass meine Eltern das nicht wussten, ja, weil wie gesagt, mit ihnen wurde nie über das Thema Adoption gesprochen. Ich wurde dorthin gebracht oder sie haben mich abgeholt und dann war ich halt da und dann war ich für sie das Kind und sie waren glücklich und erfüllt, dass sie jetzt ein Kind hatten. Und über das Weitere wurde nicht gesprochen, darüber wurde gar nicht nachgedacht.
Weil es auch eine Unsicherheit da im Umgang damit gab. Und ich höre so raus, Sie haben viel richtig gemacht, Ihre Eltern, dadurch, dass Sie ihnen schon immerhin früh erzählt haben, was los war. Und und dann, das Übrige war dann viel Unsicherheit und dann auch Schweigen dazu. Wann diese Fragen, die Sie gestellt haben, ne? Also all diese Fragen, die Sie gerade aufgezählt haben, wann haben Sie denn vielleicht auch versucht, auf eigene Faust was rauszukriegen? Wann ging das los?
Das war auch relativ früh. Mhm. Ich glaube so mit 13. Ich habe dann auch zum ersten Mal mit dem Adoptionsträger telefoniert, mit der Dame, die damals auch für die Vermittlung zuständig war. Da war allerdings tatsächlich auch meine Mama mit anwesend. Also da hat sie mir dann auch die Nummer gegeben, nachdem ich keine Ruhe gegeben hatte. Und das war ein sehr verstörendes Gespräch leider. Also da habe ich dann zum ersten Mal zum Beispiel erfahren, dass ich Halbamerikanerin bin und dass auch meine leibliche Mutter seit langer Zeit in Amerika lebt und dass ich dort auch Geschwister habe und so weiter. Das war alles sehr, sehr viel Information aus dem Nichts sozusagen. Mhm. Und das war auch wieder nicht gut begleitet. Und dann habe ich auch immer wieder versucht, dann kam ja langsam auch der erste Computer, Internet ein bisschen und sowas. Und dann habe ich auch versucht, da irgendwelche Adressen rauszufinden. Ich habe dann auch immer wieder zu Hause, wenn niemand da war, außer ich, versucht, in irgendwelchen Schubladen irgendwas zu finden.
Ja.
Und habe dann irgendwann meinen Impfpass entdeckt und habe den so gegens Licht gehalten und habe dann meinen echten oder meinen ursprünglichen Namen zum ersten Mal gelesen, den mir meine leibliche Mutter eigentlich gegeben hatte. Und dann hatte ich auch einen Nachnamen und mit diesen Daten konnte ich dann eben auch ein bisschen im Internet recherchieren und habe dann irgendwann die damalige Adresse meiner leiblichen Mutter herausgefunden.
Also man spürt aber sehr, wie wichtig Ihnen das Thema war, ne? Also dass Sie da so dran geblieben sind, nach diesen Dingen geforscht haben, mit 13 schon Telefonate geführt haben. Das war schon ein großer Drang. Sie haben auch mal von so einer Sehnsucht gesprochen. Was würden Sie denn sagen, hat Sie da so angetrieben? Sie hatten ja tolle Eltern, ne, die für Sie da waren. Was hat da gefehlt? Was war diese Leerstelle, die Sie füllen wollten?
Ja, ich glaube, es ist einfach diese Frage nach dem, wo man herkommt und wer man ist und auch was genau los war. Also die Frage auch nach diesem Warum.
Ja, haben Sie denn auch so überlegt, bin ich meinen Eltern ähnlich?
Ja, das hatte ich auch. Ich habe auch eine Zeit lang mir immer eingebildet, in der Stadt, in der ich geboren bin, wenn ich da war, ob ich vielleicht irgendjemanden jetzt über den Weg laufe, der vielleicht mit mir verwandt ist oder so. Ich habe mir immer eingebildet, das könnte ja jetzt hier mein Onkel sein oder meine Cousine oder wie auch immer. Das hat mich schon beschäftigt. Auch wollte ich immer gern jemandem ähnlich sehen. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt als Kind. Und ja, das sind schon auch Dinge, die mich auch beschäftigt haben.
Also Sie haben ja gesagt, dass Sie auch nicht locker gelassen haben und immer weiter recherchiert haben. Und irgendwann haben Sie dann ja auch den Namen und die Adresse Ihres Großvaters erfahren, also des Vaters Ihrer leiblichen Mutter. Was haben Sie dann gemacht?
Also ich bin mit meiner besten Freundin damals mit dem Zug dorthin gefahren zu dieser Adresse. Mhm. Und wir sind dann zu diesem Haus gelaufen und dann haben wir uns aber nicht klingeln trauen und sind erstmal da ständig um das Haus rumgeschlichen. Mhm. Und dann kam irgendwann ganz erbost mein leiblicher Großvater rausgelaufen und hat uns angeschrien, uns mit der Polizei gedroht. Meine Freundin hat dann versucht, mit ihm zu reden, ihm zu erklären, wer wir sind, aber er hat sie gar nicht zu Wort kommen lassen. Und ich war wie verstummt, also ich konnte gar nichts mehr sagen. Ich war so schockiert. Und irgendwann sind wir dann gegangen.
Wie alt waren Sie damals?
Ich müsste lügen, ich glaube 14 oder 15.
14. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das ist ja schon was. Also Sie machen sich da mit 14, 15 auf den Weg. Welche Hoffnungen hatten Sie denn mit diesem Treffen verbunden?
Also die größte Hoffnung war natürlich, dass ich zum ersten Mal jemanden aus meiner Herkunftsfamilie treffe und dass diese Person mich eben liebevoll aufnimmt. Also in meiner Fantasie war das immer so, als hätten die alle ihr ganzes Leben auch an mich gedacht und würden sich freuen, wenn ich da plötzlich vor der Tür stehe sozusagen. Und ich hatte das in dem Alter überhaupt noch nicht natürlich begreifen können, dass das natürlich auch ganz anders sein kann. Und das hat mich unglaublich berührt und unglaublich traurig gemacht. Und ich hatte dann auch eine kurze Zeit, wo ich wirklich so enttäuscht war, dass ich auch gesagt habe, ich möchte jetzt nichts mehr wissen. Ich lasse das jetzt erstmal ruhen mit der Adoption. Mhm.
Ja, also weil dieser Eindruck, ich werde hier nicht gewollt, den Sie beschrieben haben, der hat sich da ja eher nochmal verstärkt oder sehr wahrscheinlich nochmal verstärkt.
Absolut, ja. Absolut, ja.
Ja, dass das wehtut mit 14, 15 und gerade wenn man ja dabei ist, sowieso erstmal zu gucken, wer bin ich denn? Ne? Was macht mich aus? Was macht meine Identität aus? Das kann ich gut verstehen. Sie sind ja dann einige Jahre später auch selbst Mutter geworden. Ich glaube, wie alt waren Sie? 20?
Mit 20 habe ich meine Tochter bekommen, ja.
Hat sich denn da der Blick auf die Herkunft, auf Ihre Geschichte nochmal verändert dadurch?
Ja, hat sich sehr verändert und ich habe dann auch relativ bald nach der Geburt meiner Tochter nochmal versucht, den Kontakt herzustellen, habe einen Brief dorthin geschickt.
Also
zu
den Großeltern oder? Mhm, ja, okay. Mhm. Mhm.
Weil das war ja alles, was ich hatte. Ich hatte ja sonst keine Informationen und habe dann auch ein paar Tage später einen Anruf von meinem leiblichen Großvater bekommen. Und er hat sich entschuldigt, er hat gesagt, er wusste nicht, dass ich es war und es tut ihm total leid für die verlorene Zeit und er würde mich sehr gerne treffen.
Mhm. Und dann?
Dann kam er bei mir zu Hause vorbei und ja, wir haben uns so 1-2 Stunden unterhalten und auch das war aber wieder eigentlich total überwältigend, weil ich so viele Informationen dann auf einmal bekommen habe, die ich auch in dem Moment eigentlich gar nicht halten konnte in dieser kurzen Zeitspanne und habe dann eben ganz viel auch über meine leibliche Mutter erfahren, über meine Geschwister in Amerika. Er hat mir dann auch ein paar Tage später nochmal Fotos geschickt, wo ich dann auch zum ersten Mal meine leibliche Mutter gesehen habe.
Und? Ja, wie war das?
Das Foto.
Ja, also wie war das auf einmal ein Foto? Ich meine, Sie haben so lange Fragen gehabt, ne? Und hatten gar kein Bild, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann stelle ich mir vor, da ist zum ersten Mal ein Foto. Also wie war das?
Also ich habe den Brief mit meiner Mama zusammen geöffnet. Ich weiß noch, wir standen in der Küche und dann das erste Bild, das eben drin war, war direkt von ihr. Und wir haben dann beide irgendwie so geguckt, ob es irgendwelche Ähnlichkeiten gibt, also ob wir uns ähnlich sehen. Und wir waren beide sehr aufgeregt. Und es war auch ein sehr überwältigender Moment. Da waren dann auch noch andere Fotos, nicht nur von meiner leiblichen Mutter, sondern auch von meinen Brüdern in Amerika, von meinen Cousinen hier in Deutschland und auch von meiner leiblichen Oma. Mhm. Und das war schon sehr besonders, da plötzlich diese ganzen Menschen aus meiner Ursprungsfamilie dann zu sehen und Namen dazu zu haben. Und ja.
Also da war ganz viel plötzlich, lange wenig Informationen, plötzlich ganz viele Informationen. Mhm. Haben Sie denn auch eine Antwort auf das Warum bekommen?
Nicht so richtig. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir wissen bis heute auch nicht ganz genau, nicht tausendprozentig, was genau auch in der Nacht meiner Geburt passiert ist. Es wurde sehr, sehr vieles und wird bis heute sehr, sehr vieles auch totgeschwiegen. Und es war einfach trotzdem auch nochmal eine andere Zeit. Es war auch eine sehr katholische Familie. Da haben ganz verschiedene Dinge einfach mit reingespielt. Und mein leiblicher Großvater hat sich gar nicht so auf dieses Warum fokussiert oder auch nicht auf meinen leiblichen Vater. Das hat ihn alles gar nicht so interessiert. Er war einfach nur froh, dass er mich jetzt gesehen hatte, dass er wusste, dass es mir gut geht. Und so eine wirkliche Antwort auf irgendwas habe ich da nicht bekommen.
Mhm. Sie haben ja dann auch die Adresse Ihrer Mutter irgendwann erhalten. Haben Sie ihr dann geschrieben?
Ja, ich habe ja 8 Jahre lang Briefe geschrieben.
8 Jahre, okay.
Mhm.
Und haben Sie was zurückbekommen in diesen 8 Jahren?
Nein, gar nichts. Also ich habe ihr 2-3 Mal im Jahr geschrieben. Ich habe auch immer sehr liebevoll das formuliert. Ich habe ihr nie Vorwürfe gemacht. Ich habe ihr auch gesagt, ich möchte mich nicht in die Familie mischen bei ihr in Amerika. Ich wusste ja auch nicht, was los war, ja, wie das, ob sie einen Partner hat, wie das alles ist, ob die von mir wissen. Dann habe ich ihr immer Fotos beigelegt von meiner Tochter und mir und ihr halt einfach ein bisschen aus meinem Leben erzählt. Mhm. Und ich habe nie eine Antwort bekommen in den 8 Jahren.
Und wenn Sie an die Zeit zurückdenken, was ging da in Ihnen vor? Also welche Möglichkeiten haben Sie durchgespielt, warum sie nicht antworten könnte?
Ja, auch hier habe ich versucht, mir einzureden, dass es ja irgendeinen riesen Grund dafür geben muss. Zum Beispiel, dass sie einen Mann hat, der ihr das verbietet oder der die Briefe vielleicht sogar abfängt, sodass sie die gar nicht bekommt oder so. Ich dachte immer, es muss ja irgendeinen ganz, ganz großen Grund geben, warum sie mir nicht antwortet.
Mhm.
Aber das hat sich nicht bestätigt.
Mhm. Also die Hoffnung hat sie aber nicht verlassen, höre ich raus.
Ne? Nein, weil das ist mein Lebensthema und ich konnte das nicht ablegen. Und ich habe immer gewusst, dass ich nicht aufgeben werde und das tue ich auch bis heute nicht. Also auch mit meiner leiblichen Vaterseite, was sich da dann alles über die Jahre getan hat. Und es ist mir zu wichtig, als es aufzugeben.
Mhm. Wann haben Sie denn Antwort erhalten?
Nach circa 8 Jahren habe ich dann plötzlich über Facebook eine Nachricht von ihr bekommen, wo sie mir geschrieben hat, dass sie in 2 Wochen in Deutschland ist mit ihrem Mann und dass sie mich gerne treffen würden.
Oh.
Es war an meinem 29. Geburtstag.
Ei, okay. Also ich habe mir gerade schon vorgestellt, wie das ist, nach so vielen Jahren das erste Mal ein Foto zu sehen. Ne? Jetzt, nochmal 8 Jahre später, ist jetzt auf einmal eine Nachricht da und dann noch in 2 Wochen. Also in 2 Wochen hat sie gesagt, ist sie da.
Ja.
Also wie war das dann? Also war das dann auch wieder erstmal zu viel auf einmal im Grunde? Oder?
Ja, das war völligst überraschend für mich. Und ich habe dann auch hier zuerst mal meine Mama angerufen, mit ihr drüber gesprochen. Aber es war für mich von Anfang an klar, dass ich dem Treffen auf jeden Fall zustimmen werde.
Mhm.
Und ich hatte natürlich in diesen 2 Wochen hat sich alles bei mir überschlagen. Also auch da hat mir das Schreiben wieder sehr geholfen, einfach alles aufs Papier zu bringen, was so in meinem Kopf los ist. Und ich habe dann auch beschlossen, das Treffen alleine zu machen. Und wenn ich jetzt zurückblickend drüber nachdenke, ist das eigentlich sehr traurig, weil ich hatte Angst, meine Mama mitzunehmen. Die hat es angeboten, aber ich wollte nicht so zwischen den Stühlen stehen, weil als Adoptierte hatte ich ja ständig Angst, dass ich meine Adoptiveltern auch irgendwie verletze. Und dann wusste ich sehe jetzt zum ersten Mal meine leibliche Mama und da hatte ich total Angst davor und war aufgeregt. Und dann hatte ich die Sorge, dass ich, wenn meine beiden Mütter bei dem ersten Treffen dabei sind, dass ich dann ständig irgendwie nur versuche, niemanden irgendwie zu verletzen oder irgendwas Falsches zu sagen. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, das ganz alleine zu machen.
Wie war das denn eigentlich für Ihre Mutter? Da waren ja diese großen Verlustängste noch, als sie Kind und Teenager waren. Jetzt war ihre leibliche Mutter plötzlich da und es soll zum Treffen kommen. War da die Angst, sie zu verlieren, denn immer noch bei ihr da?
Nein, das ist das Erstaunliche. Da war das dann nicht mehr so, weil ich war ja schon 29. Ich hatte selbst schon eine 9-jährige Tochter. Und da wusste meine Mama, glaube ich, so in sich drin, dass ich sowieso ja in meinem Leben stehe und erwachsen bin und dass sie mich jetzt nicht mehr so verlieren kann.
Wie waren die 2 Wochen? Also sind die verflogen? Wie haben sie die rumgekriegt? Oder haben sie die ganz lang empfunden, wenn sie zurückdenken?
Es geht eigentlich. Also wir hatten auch in den 2 Wochen dann immer schon ein bisschen Kontakt, meine leibliche Mutter und ich. Also wir haben immer wieder ein bisschen geschrieben miteinander über Facebook. Und ja, ich habe da hingefiebert. Gleichzeitig war ich super aufgeregt. Und ich habe mir immer versucht, irgendwelche Fragen zu überlegen, was ich unbedingt alles sagen will oder wissen will. Aber im Endeffekt kommt es dann doch oft ja ganz anders. Ja, also ich habe das Gefühl, es ist doch relativ schnell vergangen.
Und das eine ist ja die Entscheidung, alleine dieses Treffen zu haben. Haben Sie sich auch überlegt, wo treffe ich mich denn jetzt am besten? Was ist der schönste Ort?
Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Zuerst dachte ich, es wäre besser in einem neutralen Feld. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich es schon alleine mache, dann mache ich es bei mir zu Hause. Mhm. Weil dann bin ich an einem sicheren Ort und kann auch jederzeit sagen, Sie müssen jetzt gehen.
Und dann gibt's ja irgendwann den Tag, ne, des Treffpunkts. Irgendwann, Sie werden ja wahrscheinlich eine Zeit ausgemacht haben. Wenn Sie diese Situation nochmal zurückholen, Sie waren zu Hause, ist sie da mit dem Auto gekommen? Wie war das?
Ja, ich war super aufgeregt. Ich bin die ganze Zeit auf und ab gelaufen. Mhm. Ich konnte mich überhaupt nicht mal hinsetzen. Also das war wirklich einer der aufregendsten Tage meines Lebens. Und sie haben dann irgendwann geklingelt. Also sie hat ja ihren Mann mitgebracht.
Ja.
Und dann stand sie da. Ich habe die Haustür aufgemacht. Also selbst wenn ich jetzt wieder drüber rede, kriege ich wieder Herzklopfen, weil es war wirklich so surreal irgendwie nach all den Jahren. Und dann stand sie da und dann wollte sie mich umarmen. Ja. Und dann bin ich erstmal zurückgeschreckt, weil ich überhaupt nicht irgendwie wusste, wie ich damit umzugehen habe. Und dann ist sie erstmal auf Toilette. Sie war selber völlig aufgeregt und überfordert. Und da habe ich schon gemerkt, schon in den ersten Minuten, dass sie mir sehr, sehr ähnlich ist. Zwar nicht vom Äußeren, aber von ihrem Verhalten. Also so Gestik und ja, einfach dieses Hibbelige ein bisschen, dieses Verrückte. Das war von Anfang an so greifbar. Und da habe ich mich sehr gespiegelt gesehen.
Ah, okay. Also erstmal diese kurze Irritation, sie will umarmen, sie nicht. Und dann geht sie und dann ist es aber doch irgendwie vertraut. So, also ähnlich. Und wie war das dann? Sie haben sich ja wahrscheinlich dann, was weiß ich, auf dem Sofa gesetzt oder irgendwo gemütlich hingesetzt. Worüber haben Sie denn dann geredet? Und war das dann erst krampfig oder wie war das?
Also ich glaube, es war sehr wenig Smalltalk, weil ich auch ein Mensch bin, der Smalltalk nicht so gerne mag. Und ich dachte wirklich, ich muss aus diesem Treffen das meiste rausholen, weil ich wusste ja auch nicht, ob ich sie danach jemals wiedersehe. Also auch das ist ja so eine Sorge, die man dann in sich trägt, ja. Und ich war irgendwie total darauf fokussiert, so viele Fragen wie möglich zu stellen und irgendwie sie auch irgendwie festzunageln, ja.
Ja.
Und also es ging relativ schnell zur Sache, würde ich sagen. Mhm. Ich habe sie unter anderem auch gefragt, warum sie mir so lange nicht geantwortet hat auf die Briefe.
Mhm.
Und ich habe sie natürlich auch gefragt, wie es zu der Adoption kam, warum sie sich damals für Adoption entschieden hat. Und ich habe auf beides nicht so diese Antworten bekommen, die ich ja immer erhofft hatte. Dieses ist was ganz, 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 ganz Schlimmes gewesen oder sondern es war für mich eher ein bisschen so nicht so zufriedenstellend, weil ich mir dachte, das sollen jetzt deine Gründe sein. So.
Hat sie denn auch persönlich geantwortet? Also hat sie zum Beispiel die Briefe gelesen?
Ja, sie hat alle Briefe gelesen. Sie hat jedes Mal dann mehrere Tage geweint, hat die Briefe immer wieder gelesen, hat die Briefe dann aber irgendwann in ihr Nachttischchen gesteckt und es eigentlich wieder verdrängt. Also das ist auch das, was sie allgemein mit der ganzen Adoptionsgeschichte über all die Jahre gemacht hat. Sie hat es einfach ganz, ganz tief in sich vergraben und heute mit meinem ganzen Wissen über Trauma und alles kann ich das absolut nachvollziehen.
Sie haben ja gesagt, die Eltern waren katholisch, das war ein katholisch geprägtes Elternhaus von ihr. Haben Sie denn erfahren, ob das Ihre Entscheidung war?
Nee, war es nicht.
War es nicht.
Also am Ende ja, natürlich, weil sie muss ja irgendwann die Unterlagen unterschreiben. Mhm. Die leiblichen Mütter haben 8 Wochen Zeit, bis sie sich dann endgültig auch nochmal umentscheiden könnten sozusagen. Mhm. Aber selbst das wusste sie noch nicht mal. Also sie ist überhaupt nicht informiert worden. Sie ist nicht begleitet worden. Und es war immer nur klar in der Familie, dass dieses Kind, also ich, nicht sein darf. Aber es wurde nie darüber gesprochen in der ganzen Schwangerschaft, was denn dann mit mir sein soll.
Okay.
Und die Nacht der Geburt oder der Morgen waren auch wirklich sehr, sehr hart und sehr, sehr traumatisierend für uns beide. Und wir wissen bis heute nicht hundertprozentig, wo das genau stattgefunden hat. Mhm. Wir wissen nur, dass meine leibliche Mama mich auf die Welt gebracht hat und ich ihr danach sofort genommen wurde, also direkt danach. Sie durfte mich nicht sehen, nicht halten, gar nichts.
Und es durfte nicht sein, weil es nicht so diese klassische Situation war, da ist der Ehemann, man traut sich, und sondern er ist Amerikaner und es ist nicht das klassische Modell und deswegen durfte es nicht sein, so ungefähr.
Genau.
Okay, also und wie war das? Also Sie haben nach Antworten gesucht, nicht so ganz befriedigend bekommen. Hat sie denn auch Fragen gestellt?
Ja, sie hat mich natürlich gefragt, wie es mir geht, wie ich aufgewachsen bin. Ja, das war eine ganz wichtige Frage für sie, ob es mir einfach gut erging. Und das, glaube ich, hat ja auch ein bisschen Seelenfrieden gebracht, dass sie wusste, okay, immerhin bin ich in eine gute Familie gekommen und bin gut aufgewachsen und es geht mir soweit gut. Ja, sie hat natürlich auch nach meinem Leben gefragt. Sie wusste aber ja auch einiges wegen den Briefen. Ja, sie wollte dann auch Fotos sehen, als ich ein Kind war und so weiter und von meiner Tochter, ja.
Also Sie waren interessiert daran, Sie als Mensch kennenzulernen, so wie Sie damals waren und auch zu erfahren, wie es Ihnen geht. Aber diese Rückschau, die Sie ja auch angetrieben hat, diese Frage nach dem Warum, die hat ihre Mutter, genau, also ihre leibliche Mutter, genau wie der Großvater damals, eher irgendwo in ein Kästchen versteckt, in das sie nicht mehr schauen wollten. Ist es so?
Genau, also zum damaligen Zeitpunkt, bei dem ersten Treffen war das noch so.
Ja.
Danach jetzt über die ganzen Jahre, wir hatten ja letztes Jahr dann 10-jähriges Jubiläum sozusagen unseres Treffens, haben wir uns sehr schön angenähert. Sie haben dann auch 5 Jahre in Deutschland gelebt und gar nicht weit weg von uns. Deswegen haben wir uns dann auch wirklich regelmäßig sehen können. Und wir haben sie auch in Amerika besucht, bevor sie hergezogen sind. Und da haben wir irgendwann uns mal hingesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen diese Beziehung zueinander. Und es ist nicht immer leicht. Und wir haben dann beide so uns das Versprechen gegeben, dass wir einfach ehrlich sind zueinander und dass wir auch über die harten Dinge sprechen. Und dass wir das auch zulassen. Und da hat sie dann nach und nach angefangen, sich auch nochmal ganz neu mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und da gab es dann schon auch nochmal jede Menge Gespräche über die Jahre bis heute, wo es dann schon auch nochmal tiefer ging und wo dann schon nochmal ein bisschen mehr Antworten kamen. Sie ging dann zum Beispiel auch mit mir zum Adoptionsträger. Wir haben gemeinsam nochmal in meine Akte geguckt.
Okay.
Und ja.
Und was hat Ihnen das gegeben? Also es war ja dann nicht mehr nur Ihre Suche, sondern, höre ich raus, eine gemeinsame Suche. Was hat Ihnen das auch gegeben, so wenn Sie in sich ganz tief schauen?
Dieses gemeinsame Herausfinden, was war da, dass sie einfach für viele Dinge auch nichts konnte und dass sie einfach auch völligst überfordert war und nicht wusste, was sie hätte tun können oder sollen, hat mir dann schon auch wieder ein bisschen mehr so diese Antwort gegeben, okay, sie hat nicht mich direkt abgelehnt, sondern das Leben hat ihr einfach nicht die besten Karten zugespielt in dem Moment. Und es war einfach schrecklich für sie, auch für sie. Und
Und das hat Ihnen auch endlich zumindest dieses Gefühl gegeben, ich war nicht gewollt und Sie haben es mehr verstanden zumindest, das, was damals passiert ist. Und,
genau, also das Gefühl geht nie komplett weg, aber es hat sich auf jeden Fall beruhigt dadurch und dadurch, dass wir uns jetzt auch so gut kennen, weiß ich auch vieles ganz anders einzuschätzen. Und wie gesagt, durch die ehrlichen Gespräche konnte da wirklich eine Beziehung entstehen. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was überhaupt passieren kann in so einem Fall.
Und diese Beziehung, fühlt sich die an wie eine Freundschaft oder eher wie Familie, wie Mutter? Also wie würden Sie das beschreiben?
Es fühlt sich schon nach Familie an, aber nicht nach Mutter, wie es sich jetzt zum Beispiel mit meiner Mama anfühlt. Also meine Mama ist nach wie vor immer meine Mama geblieben in all der Zeit. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt Freundschaft ist. Es ist schon mehr. Mhm. Es ist auf jeden Fall Familie.
Es ist Familie. Und wie ist der Kontakt zwischen ihrer Mama und ihrer leiblichen Mutter? Also wie sind die sich in diesen 10 Jahren begegnet?
Der Kontakt ist sehr gut. Sie haben sich dann irgendwann getroffen, weil sie das beide auch wollten. Und das haben wir auch wieder bei mir zu Hause gemacht. Und ja, sie standen sich dann gegenüber. Und das war ein sehr, sehr wunderschöner Moment, den wir, glaube ich, alle nie vergessen werden, weil sie haben sich gegenseitig beieinander bedankt. Mhm. Also meine leibliche Mama hat sich bei meiner Mama bedankt, dass sie mich großgezogen hat, dass sie mich aufgenommen hat, dass sie sich so gut um mich gekümmert hat. Und meine Mama hat sich bei meiner leiblichen Mama bedankt, dass sie mich auf die Welt gebracht hat und dass sie im Endeffekt sich dann auch für die Adoption entschieden hat, weil dadurch eben ich das Kind auch meiner Eltern werden konnte.
Das hört sich sehr schön an.
Ja.
Und da waren Sie dabei in diesem Moment?
Ja.
Schön. Ist es richtig, dass Sie mittlerweile auch wissen, wer Ihr Vater ist? Also ganz konkret auch?
Ja, das war ein sehr, sehr, sehr harter Weg, weil ich 29 Jahre gar nichts über ihn wusste, außer dass er eben amerikanischer Soldat war, der hier in Deutschland stationiert gewesen ist. Und dann, als ich meine leibliche Mutter zum ersten Mal traf, habe ich sie natürlich auch über ihn ausgefragt. Mhm. Und damals hat sie mir dann einen Namen genannt. Und dann dachte ich viele Jahre, das wäre sein Name. Und konnte aber mit dem Namen allein nichts anfangen. Also man bekommt da keinerlei Informationen. Und ich habe wirklich alles probiert. Mhm. Aber die Army macht da dicht. Und dann habe ich irgendwann mich für einen DNA-Test entschieden und bin daran gematcht worden mit einer Familie in Amerika. Und das konnte dann runtergebrochen werden. Da wird's mit so Search Angels gearbeitet, die dann Stammbäume für einen erstellen. Und dann konnte das Ganze auf eine Familie heruntergebrochen werden, die 2 Söhne hatten. Die 2 Söhne waren aber in Deutschland stationiert mit der Army. Mhm. Und dann dachte man zuerst, es sei der eine Bruder. Und dann wurde da ein Kontakt hergestellt über Facebook. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass es dann wohl doch der Bruder ist. Mhm. Also es war eine völlig surreale Zeit, diese paar Wochen, bis ich das dann endgültig herausgestellt hatte. Und der Bruder, der konnte sich tatsächlich auch an meine leibliche Mutter erinnern und war auch da ganz in der Nähe stationiert, wo sie auch gelebt hat. Und ich habe ihn immer wieder gebeten, dass wir doch mal nochmal einen richtigen DNA-Test machen, wir beide eben, dass wir es auch wirklich endgültig und ganz sicher wissen. Das hat er lange Zeit nicht gewollt und ich musste das dann alles von Deutschland aus organisieren und bezahlen und zu ihm schicken und also er hat sich da um gar nichts gekümmert und dann haben wir es irgendwann schwarz auf weiß eben gehabt, dass er mein leiblicher Vater ist.
Und ein Treffen? Hat es das gegeben?
Nein.
Nee.
Mm-mm. Wir haben noch nicht mal telefoniert, also es ist jetzt auch schon Jahre her und ab und zu mal über Facebook, alle halbe Jahr kommt mal irgendwie so ein kurzer Satz von ihm. Mhm. Ich weiß mittlerweile auch, dass er wohl noch mehrere Kinder hat und die er sich auch nicht gekümmert hat. Und
wie ist das eigentlich mit Ihrem Bruder, der ja auch adoptiert ist? Hat er sich auch dann auf eine Reise begeben oder?
Nein, der hat sich dafür einen ganz anderen Weg entschieden. Da muss einfach auch jeder für sich selber schauen, wie er damit umgehen möchte. Und der hat das für sich abgeschlossen sozusagen und hat sich dann nicht auf irgendeine Reise begeben.
Wie ist es an Muttertag?
Mhm. Es gibt einen Birth Mother Day, der ist ein Tag vorm Muttertag. Da schreibe ich dann meistens meiner leiblichen Mutter.
Ja.
Und Muttertag selber gehört natürlich meiner Mama und auch mir. Ich bin ja selber auch Mama. Mhm.
Genau. Wie alt ist denn Ihre Tochter mittlerweile?
Die ist mittlerweile 19.
19. Und Sie haben gesagt, Sie waren alleinerziehend. Hat Ihre Tochter denn Kontakt zum Vater?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war mir auch von Anfang an immer wichtig, gerade aufgrund meiner Geschichte, dass sie einfach weiß, wer ihr Vater ist, wo ihre Herkunft liegt. Und wir haben das auch ganz gut hinbekommen, glaube ich, so gut man es eben hinbekommen kann, wenn man sich trennt. Und sie hat ja auch immer Kontakt bis heute. Und ja.
Also wenn Sie nochmal alles zusammennehmen, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
Also auf jeden Fall Familie. Und alles, was mit Familie für mich auch zu tun hat, das sind ja ganz viele Familien, die da bei mir mit reinspielen. Mhm. Dann ist mir auch Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich mit mir verbunden bin, dass ich mir das Leben erschaffe, das ich mir für mich wünsche. Und auch Freundschaften, ich glaube allgemein der Überbegriff Verbindung trifft es wahrscheinlich ganz gut. Das ist mir sehr wichtig.
Vielen Dank, Frau Schmidt. Es war sehr spannend, Sie kennenzulernen. Und auch vielen Dank für die Offenheit.
Ja, ich bedanke mich auch von Herzen. Danke fürs Zuhören und danke für Ihr Interesse an meiner Geschichte.
Ja, sehr gerne. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Mittlerweile gibt's über 100 Folgen unseres Nachtcafé-Podcasts Das wahre Leben. Wenn Sie diesen Podcast mögen, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Und wenn Sie sich für Familienthemen interessieren, dann empfehlen wir Ihnen übrigens auch den Podcast Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast mit ehrlichen Gesprächen übers Elternsein. Die Hosts treffen jede Woche verschiedene Familien und lassen sich ihre Geschichten erzählen. Den Eltern ohne Filter Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis in 2 Wochen in Ihrem Nachtcafé Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.